Bei uns geht's heute um Kristalle. Vorauszusagen, in welcher Form ein bestimmter Stoff kristallisiert, das ist nämlich extrem wichtig. In der Pharmazie, aber auch in der technischen Industrie zum Beispiel. Es ist aber auch wahnsinnig aufwendig. Und vielleicht kann KI da in Zukunft eine Lösung sein. Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Kristalle sind ziemlich faszinierende Gebilde und sie begegnen uns im Alltag ständig, oft ohne, dass wir was davon bemerken. Salz und Zucker, Edelsteine, aber auch zum Beispiel Batterien, Halbleiter, Metalle und viele Medikamente fußen auf unserem Verständnis davon, wie sich bestimmte Kristalle bilden. Nur, das ist bis heute extrem schwer vorherzusagen. Die Herausforderung liegt darin, dass oft schon kleine Änderungen in der atomaren Zusammensetzung zu einer Vielzahl möglicher Strukturen führen. Vorherzusagen, wie bestimmte Stoffe Kristalle bilden, ist aber von enormer Bedeutung, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, es ermöglicht zum Beispiel die gezielte Entwicklung neuer Materialien, etwa für Batterien und Halbleiter oder auch für Katalysatoren oder bestimmte pharmazeutische Wirkstoffe eben. Und Forschende und Industrie haben deshalb ein großes Interesse daran, das künftig effizienter und schneller vorhersagen zu können, wie sich diese Kristalle bilden. Die Frage ist nur, wie? Und eine Antwort könnte künstliche Intelligenz sein. Wie genau, das wollen wir uns heute anschauen und zwar mit Verena Tang. Die ist Chemikerin und Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Verena.
Hallo Marc.
Verena, was genau, vielleicht mal diese ganz grundlegende Frage zum Anfang, verstehen wir denn unter einem Kristall?
Ja, du hast ja schon ein paar Kristalle aufgezählt und was denen gemeinsam ist, ist, sie sind alles Feststoffe, die sehr, sehr symmetrisch aufgebaut sind. Das heißt, ich habe in dem Kristall quasi ein Motiv, das sich immer wiederholt. Und es ist lückenlos aneinandergereiht in alle Raumrichtungen, in 3D. Also so wie du jetzt zum Beispiel dein Bad mit einer Fliese lückenlos die Wände fließen kannst, kannst du das eben auch dreidimensional machen und erhältst du einen Kristall. Und so ein Motiv, das sich ständig wiederholt, das besteht eben aus einer ganz speziellen Anordnung von Atomen oder Molekülen. Und so erhalten wir dann unglaublich faszinierende Gebilde. Du hast schon ein paar aufgezählt mit ganz speziellen Eigenschaften. Also jeder kennt zum Beispiel funkelnde Diamanten, jeder kennt aber auch Salz und Zucker, wie du es gerade gesagt hast. Und jeder hat täglich wahrscheinlich schon verschiedenste Kristalle in der Hand gehalten, ohne es zu wissen.
Und warum ist denn diese Kristallform so wichtig? Also wo kommt sowas zur Anwendung?
Ja, die Kristallform, die entscheidet jetzt darüber, welche Eigenschaften der Kristall hat oder das Material eben ganz generell, das ich habe. Wenn du dir jetzt besagten Diamanten zum Beispiel vorstellst, dann ist der ja hart, der ist durchsichtig und der schimmert total schön. Das ist so das klassische Beispiel. Dann schau dir Graphit an, das findest du zum Beispiel in unserer Bleistiftmine und das ist eben grau, das ist unscheinbar, das ist total weich, wir können sogar damit schreiben und dann trägt es sich ab. Und beides besteht chemisch nur aus Kohlenstoff, aber die sind eben unterschiedlich angeordnet und allein dadurch kommen so krasse Materialunterschiede zustande. Du kannst zum Beispiel auch Calciumcarbonat nehmen. Das ist eins von meinen Lieblingsbeispielen. Die chemische Formel ist CaCO3, also ein Calcium und drei CO-Moleküle. Und das kann zum Beispiel als Kalk kristallisieren. Also das findest du zum Beispiel in deinem Wasserkocher, wenn du ihn länger nicht entkalkst oder in deinem Waschbecken. Aber Kreide ist zum Beispiel auch Calciumcarbonat. Oder wenn es eben anders kristallisiert, bildet sich zum Beispiel super schöner, schimmernder Calcit oder Aragonit. Und das sind wiederum zum Beispiel Hauptbestandteile von Marmor. Also das ist unglaublich vielfältig, wie so ein Stoff kristallisieren kann. Und man muss also wirklich gar nicht weit gucken. Und jetzt kann man sich wirklich vorstellen, wenn jetzt jemand ein neues Material finden will, das was ganz, ganz Spezielles kann oder eben ganz spezielle Eigenschaften hat, dann muss man also auch wirklich gucken, wie das kristallisiert. Denn das muss ja einen Zweck erfüllen. Das muss zum Beispiel Strom leiten oder es muss isolieren oder wie auch immer. Und für diese Eigenschaften kommt es eben stark darauf an, dass ich weiß, welche Kristallform entsteht. Denn wenn ich das jetzt herstelle und es entsteht was komplett anderes, dann war eben alles umsonst. Und deswegen ist es so wichtig, sich über diese Kristallstrukturen Gedanken zu machen.
Und warum ist es denn jetzt so schwer, vorherzusagen, wie sich Kristalle bilden? Und vielleicht auch, wie macht man das denn bisher?
Das klingt echt seltsam, oder? Ich meine, man hat die chemische Formel schon, dann sollte man doch eigentlich sagen können, was dabei rauskommt. Aber es ist extrem schwer und Chemiker zerbrechen sich da auch schon jahrzehntelang den Kopf drüber, denn es ist wirklich nicht so trivial. Es ist ein bisschen so ähnlich wie bei Proteinen. Bei Proteinen hat man ja auch lange gesagt, hey, also wenn wir wissen, welche Aminosäuren da nacheinander aneinander geknüpft sind, dann müsste man doch auch sagen können, wie das Proteinanschluss aussieht. Aber auch das war bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht möglich. Und das ist so ein bisschen eine parallele Sache. Bei den Kristallen ist es ähnlich schwierig. Und es gibt was Ähnliches wie auch bei den Proteinen. Da gab es auch einen Wettbewerb, um Proteine vorherzusagen. Und das gibt es auch bei Kristallstrukturen. Seit 1999 findet alle paar Jahre ein Wettbewerb statt, zur Crystal Structure Prediction Blind Test heißt der. Und da bekommen verschiedenste Forschungsgruppen, die halt daran teilnehmen, ein paar Moleküle, also so reine Strukturformeln, die kennt ihr also vielleicht aus dem Chemieunterricht, wenn man also ein Molekül auf Papier zeichnet. Und dann sollen die ermitteln, wie die kristallisieren, also wie der Kristall aussieht, der eben aus ganz vielen von diesen Molekülen besteht. Und dann wenden die eben verschiedene Methoden an. Da gibt es verschiedene, aber im Endeffekt berechnen die alle, welche Energie ein Kristall hat, der aus diesen Molekülen besteht, je nachdem, wie sie sich anordnen. Man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt ein Molekül hast und dann eben andere Moleküle von der gleichen Sorte in die Umgebung bringst, dann hast du da verschiedene Kräfte, die wirken, also Anziehungskräfte und Abstoßungskräfte und so weiter. Dann kann sich vielleicht das Molekül intern noch irgendwie drehen. Und dann ist die eine Anordnung günstiger als die andere. Und dementsprechend gibt es dann Energieunterschiede, je nachdem, wie die sich anordnen. Kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen?
Mhm, ja.
Und wenn man jetzt eben diese Energien berechnet für die verschiedenen Strukturen, dann findet man dann so kleine Unterschiede. Und man muss rausfinden, welches ist die energetisch günstigste Form, also die mit der niedrigsten Energie. Und das ist jetzt natürlich extrem schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel nur Atome hat, also zum Beispiel ich will Natriumchlorid berechnen, da habe ich Natriumionen und dann habe ich Chloridionen und dann bin ich da relativ schnell am Ende und kann sagen, okay, das ist die beste Form. Aber wenn ich jetzt ein Molekül habe, das ja viel komplizierter ist, das besteht selbst schon aus verschiedenen Atomen, dann kann es sich noch drehen und so weiter, wird sehr kompliziert. Und dementsprechend muss man da zum Teil Tausende und zigtausende von verschiedenen Anordnungen erstmal berechnen und dann auch noch herausfinden, welche von denen ist es die energetisch günstigste. Also das ist extrem aufwendig.
Und trotzdem will man das natürlich unbedingt schneller hinkriegen, ne? Also ich habe ja so ein paar Anwendungsgebiete schon gesagt und du auch. Eins, was bei mir hängen geblieben ist, ist natürlich die Pharmaindustrie, die das auch, ja ich sag mal, maßgeblich mit vorantreibt. Warum sind denn gerade die so hinterher bei der Kristallstrukturvorhersage?
Ja, das liegt daran, dass eben Medikamente, die Feststoffe sind, auch kristallin sind. Und jetzt ist es so, wenn die Struktur, wie wir gesagt haben, ja über die Eigenschaften bestimmt, dann kann sich ja auch die Wirkung von dem Medikament verändern, wenn sich die Struktur verändert. Na, das hat also eine extrem starke Wirkung. Und so wie du jetzt zum Beispiel, wenn du Diamant herstellen willst und aus Versehen Graphit herstellst, wäre es ja fatal, wenn du ein Medikament herstellst und dann aber aus Versehen was herstellst, was komplett anderes in deinem Körper macht. Und jetzt gibt es da einen ganz bestimmten Fall. Manchmal wandelt sich die eine Form in die andere um. Oder es gibt einfach zwei verschiedene Formen, nur man weiß es vorher nicht. Und das ist bei Medikamenten halt echt fatal. Das nennt sich Polymorphe. Und wenn sowas auftaucht, dann kann das zum Problem werden. Vielleicht ist das Medikament auf einmal gar nicht mehr wirksam. Und es kann natürlich sein, dass sich das rausstellt, während es noch in der Entwicklung ist. Ist schlecht, weil du hast zu dem Zeitpunkt natürlich schon eine Menge Geld und Zeit reingesteckt, um das Medikament zu entwickeln. Es kann aber auch sein, dass es noch schlimmer ist. Und es stellt sich erst raus, wenn das Medikament schon auf dem Markt ist. Das ist auch tatsächlich schon mal passiert mit einem Medikament, das war ein Anti-HIV-Wirkstoff, Ritonavir. Und da hat man wegen so einer Polymorphbildung das Ding wieder vom Markt nehmen müssen. Der Trick ist also, vorher zu wissen, ob es Polymorphe gibt, ob man was beachten muss. Und das hat die Pharmaindustrie natürlich ganz stark auf dem Schirm. Und natürlich kommt auch dazu, dass die Pharmaindustrie das nötige Geld hat, um solche Entwicklungen auch voranzutreiben. Und denn was wir eben bei dieser ganzen Kristallstrukturvorhersage auch haben, und dazu werden wir sicher auch gleich noch kommen, ist, dass du extrem viel Rechenaufwand hast. Also das sind viele, viele Rechenstunden, die du dafür aufwenden musst und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch teuer und zeitintensiv.
Also eine schwierige Angelegenheit, aber der Nutzen wäre eben groß, wenn man das in Zukunft besser und schneller berechnen kann. Und jetzt ist es wie in ganz vielen Bereichen, KI und Machine Learning machen da große, große Fortschritte. Wir hatten hier im Podcast allein in letzter Zeit einige Folgen dazu, wie die in der Mathematik oder auch in der Chemie unterstützen. Wenn wir es uns jetzt hier anschauen bei den Kristallen, inwiefern könnte KI denn da bei dem Problem helfen?
Ja, da muss man erstmal gucken, was ist das Problem? Wir haben es ja gerade schon angerissen. Es ist extrem rechenaufwendig, so eine Kristallstruktur vorherzubestimmen. Zum Teil auch, weil die Unterschiede in diesen Energien so unglaublich klein sind. Das sind manchmal nur ein paar Kilojoule pro Mol. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und das klappt auch nur so semi-gut und es dauert lang. Also wir reden da echt von tausenden Rechenstunden, die man reinstecken muss. Natürlich rechnet niemand 1000 Stunden. Das macht man dann mit Hochleistungsrechnern. Aber wenn man das jetzt quasi übertragen würde auf Stunden, die man an einem normalen Laptop braucht, dann wären es eben Tausende oder zigtausende sogar. Das war auch bei den schwierigeren Molekülen aus diesen letzten Wettbewerben, von denen ich vorhin gesprochen habe, so, da wurden wirklich zigtausende an Rechenstunden reingebuttert, um dann so ein halbgares Ergebnis zu bekommen. Und jetzt ist so heute naheliegender Ansatz, dass man halt sagt, okay, wie kann ich das mit KI besser machen oder wie kann ich es vor allem mit KI schneller machen? Es gibt zum Beispiel bei der Kristallstrukturvorhersage ganz grob gesagt gröbere Methoden und genauere Methoden. Natürlich sind die gröberen weniger rechenaufwendig und die genaueren brauchen halt mehr Rechenkapazität. Und es könnte eine KI zum Beispiel sagen oder lernen anhand von Beispielen, wie sich die Ergebnisse von dieser groben Berechnung von der genauen unterscheiden. Und wenn sie das weiß, dann kann man ja sagen, ich mache nur die grobe Berechnung. Und weil die KI weiß, wie dann im Gegensatz dazu das genaue Ergebnis aussähe, kann ich dann KI einsetzen. Die macht mir dann quasi aus diesen groben Ergebnissen Genaues, weil sie die Unterschiede kennt. Das kann man dann beliebig weiterspinnen. Dann könnte man zum Beispiel noch eine KI einsetzen, die dann eben die Unterschiede zwischen den ersten KI-Ergebnissen und den genauen Ergebnissen mal gelernt hat und die das dann noch weiter verfeinert und so weiter. Das könnte man also alles machen. Und da arbeiten auch Leute dran.
Und wie weit ist man damit schon oder wie erfolgsversprechend ist das?
Ja, das ist jetzt noch ganz am Anfang. Also das ist, sind so Ansätze, die man verfolgt. Es gibt auch noch nicht den Fall, wo das groß was einen Durchbruch gemacht hat, aber das könnte auf jeden Fall kommen. Und wir wissen ja auch, dass sich auf dem Bereich KI extrem viel tut. Von daher könnten sich da weitere Entwicklungen ergeben, aber momentan ist es noch so, dass man da am Anfang steht.
Und bei euch bei Spektrum geht es aber neben diesen KI-Ansätzen auch noch um eine andere Strategie, um eben die Kosten, die das ganze Berechnen von diesen Kristallstrukturen hat, eventuell zu senken. Welche ist denn das?
Ja, du meinst die Strategie, bei der man diese komplizierten Energieniveaus im ersten Schritt mal gar nicht beachtet, gell? Also ich muss sagen, ich finde die Idee total faszinierend, weil die ganze Herangehensweise so auf den Kopf stellt. Das Ganze hat sich ein theoretischer Chemiker überlegt, Mark Tuckerman, und der beruft sich auf die Theorie hinter den Kristallen. Und im Endeffekt läuft alles auf die Symmetrie von den Kristallen hinaus. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass sich in so einem Kristall immer ein Motiv unendlich wiederholt, also in alle drei Raumrichtungen und lückenlos. Hast du Lust, so ein Gedankenexperiment zu machen?
Klar, ich bin dabei.
Okay, dann machen wir das erstmal in 2D, weil das ist einfach besser, um sich's vorzustellen. Nimmst du jetzt zum Beispiel so ein gleichseitiges Dreieck, also ein Dreieck, bei dem zwei Seiten gleich sind.
Mhm.
Kannst du das in alle Richtungen so aneinanderlegen, dass keine Lücken entstehen?
Boah, ja, mein räumliches Vorstellungsvermögen ist wirklich schwierig.
Also, du darfst es auch drehen oder spiegeln oder so?
Kann ich das? Nee.
Stell dir mal ganz viele Dreiecke vor, die gleich sind.
Ja.
Kannst du die immer aneinanderlegen? Also du kannst drehen, du darfst auch spiegeln oder...
Ach so, okay. Dann würde ich sagen ja.
Ja, genau. Also das geht. Du kannst die ganze Wand mit Dreiecken tapezieren. Du musst halt nur jedes zweite um 180 Grad drehen und dann funktioniert es. Mit Rechtecken geht es da?
Ja.
Ja. Mit Fünfecken?
Wie viele Fünfecken sind da, also wie viele Seiten sind da gleich?
Stell dir mal ein regelmäßiges Fünfeck vor, also alle Seiten sind gleich.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, ja.
Nee, also mit Fünfecken bleiben immer Lücken da.
Ah ja, okay.
Genau, oder mit Siebenecken oder so.
Okay.
Es ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, aber auf jeden Fall ist so die Essenz, es gibt eben Geometrien, da klappt es und es gibt Geometrien, da klappt es nicht. Und so ist das halt auch bei den Kristallen, nur halt in 3D. Dementsprechend gibt es Regeln, welche Symmetrien ein Kristall haben kann und welche er nicht haben kann. Zum Beispiel, er kann keine fünfzähligen Drehachsen haben oder siebenzählige oder solche Sachen. Und anhand solcher Regeln haben sich jetzt zwei Wissenschaftler im Ende des 19. Jahrhunderts unabhängig voneinander hingesetzt und haben echt ausgetüftelt, welche Symmetrien es für Kristalle gibt. Und beide kamen zu dem Schluss, es gibt 230 Möglichkeiten, dafür, wie die kleinste Einheit aussieht, die sich ständig wiederholt. Und das haben sie dann 230 Raumgruppen genannt. Und davon, von dieser Theorie ist jetzt dieser Mark Tuckerman ausgegangen und der hat sich es angeschaut, gesagt, okay, dann muss es also auch möglich sein, rein mathematisch herzuleiten, rein logisch, wie ein Kristall aussieht, ganz egal, ob man jetzt was von Chemie versteht oder nicht. Und das finde ich total cool. Und er hat sich dann wirklich hunderte von Kristallstrukturen angeschaut, die in einer so einer Datenbank hinterlegt sind, in der eben so eine weltweit bekannte Kristallstrukturen sind. Und hat dann geschaut, was für Regeln kann er aus diesen Datensätzen ableiten. Ohne KI, also wirklich mit menschlichem Verstand, und hat mit diesen Regeln dann ein Programm geschrieben, das eben rausfindet, wie eine Kristallstruktur für ein bestimmtes Molekül aussieht. Und weil Wissenschaftler halt auch nur Menschen sind, hat er dem Programm einen coolen Namen gegeben, und nämlich Crystal Math.
Crystal Math, ja, okay. Also eine ganz, ganz andere Strategie, so ein bisschen back to the roots, ja, weg von der KI hin zum, du hast es gesagt, ja, eigentlich zur Mathematik und zum menschlichen Verstand. Vielleicht kannst du nochmal erklären, welche Vorteile hat denn das und wie weit ist man da?
Der Vorteil ist ganz klar, dass die Methode im Vergleich zu den anderen Ansätzen fast keinen Rechenaufwand hat. Der Tuckerman hat es auch geprüft, wie gut sein Programm Strukturen vorhersagen kann, an denen sich schon andere versucht haben. Das heißt, er hat sich zum Beispiel die letzte Ausgabe von diesem Blind-Test-Wettbewerb angeschaut und hat da eben ein besonders kniffliges Molekül sich ausgesucht, das 5 verschiedene Polymorphe bildet. Und 14 Forschungsgruppen hatten versucht, diese Struktur zu lösen. Und es gab kein Team, das alle geschafft hat, vorherzusagen, also alle Polymorphe. Ein paar haben aber einige vorhergesagt. Und der Rechenaufwand war enorm. Also das waren wirklich mehrere hunderttausend Rechenstunden. Und der Tuckerman mit seinem Team hat sich jetzt hingesetzt und haben ihr Crystal Math Programm darauf laufen lassen, auf einem normalen Laptop. Und die haben in 32 Stunden alle 5 bekannten Polymorphe vorhergesagt.
Wow.
Also ich finde das spektakulär.
Ja, krass. Okay. Also heißt, insgesamt geht es da ganz gut voran, ja? Oder was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen noch für die Zukunft?
Ja, also es geht voran auf jeden Fall, und natürlich ist dieses Programm ist nicht perfekt, und es gibt sicher auch noch viele Regeln und Dinge, die man da finden kann, wie man das verfeinern kann und so weiter. Eine Sache, woran sie es arbeiten, ist zum Beispiel, dass man die Dinge kombiniert, ne? Also dass man zum Beispiel sagt, ich habe es im Crystal Math, das sagt mir jetzt zum Beispiel eine kleine Zahl von möglichen Strukturen voraus, die recht wahrscheinlich sind für ein bestimmtes Molekül. Und dann kann ich ja trotzdem nochmal mich hinsetzen und diese Berechnungen machen, sehr genaue Berechnungen, und die Energien berechnen, die diese Kristallstrukturen haben. Aber dann muss ich eben nur 5 berechnen, und dann muss ich nicht von Anfang an 100.000 berechnen. Das heißt, dadurch spare ich extrem viel Rechenpower ein. Und wenn ich nämlich quasi das aufteile und sage, ich sage mit einem rechenunaufwendigen Programm eben 5 Kandidaten vorher oder eine kleine Anzahl an Kandidaten vorher, die ich dann genauer prüfe, dann habe ich mir extrem viel Zeit und Rechenaufwand gespart. Und dann kann ich das trotzdem nochmal genauer untersuchen und habe im Endeffekt ein genaueres Ergebnis und ein rechenmäßig deutlich günstigeres Ergebnis, als wenn ich von Anfang an in einem Riesenwust an möglichen Strukturen einfach suche und wirklich 100.000 Strukturen erstmal berechne. Und auch diese KI-Ansätze, die sind jetzt auch noch im Anfangsstadium. Aber auch da tut sich eine Menge, und da werden wir sicher auch noch einiges sehen.
Ja, also es ist und bleibt kompliziert, die Art, wie sich Kristalle bilden, vorherzusagen. Aber es gibt eben mehrere Ansätze, die versuchen, das effizienter zu gestalten, schneller zu gestalten, mit weniger Rechenkosten zu gestalten und weniger Rechenaufwand. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen wollt, dann erfahrt ihr noch mehr dazu in der neuen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Das Spektrum-Magazin gibt's wie immer im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Also unbedingt eine Leseempfehlung, wenn euch die Kristalle interessieren. Und liebe Verena, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Das war's für diese Woche von uns hier beim Spektrum-Podcast. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt's dann eine neue Folge von uns. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und natürlich auch teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.